Er errettet durch das Opfer, das Jesus Christus für euch gebracht hat im Kreuz. Er hat euch gesucht, vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten. Er hat euch gefunden. Er hat euch freigekauft, indem er am Kreuz gestorben ist, indem er sein Blut vergossen hat. Er hat das für euch getan. Und ihr nehmt es aus Gnade im Glauben an. Das heißt, ihr seid alleine aus dem Glauben heraus errettet. Ich hoffe, dass da jeder, der hier im Raum ist, Amen sagen kann, sagen, ja, so ist es. Und genau und nur so muss es sein. Und wenn du da noch Fragen hast, bitte komm danach auf mich zu, nach dem Gottesdienst. Auf der anderen Seite kommen jetzt aber welche her und sagen, ja, es ist alles richtig, aber es muss auch eine Beschneidung erfolgen. Also, ich muss der Gnade der Errettung durch Jesus noch was hinzufügen. Es war also eine ganz heikle Frage. Und sie sind sich darüber nicht einig geworden, wie damit zu verfahren ist. In Vers 2 heißt es dann, da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Also sie haben einen Disput gehabt, sie haben darüber sich unterhalten und argumentiert. Und Paulus war ja echt auch ein gewiefter Theologe. Paulus hat ja unter Gamaliel gedient und wirklich das Alte Testament richtig gut gekannt. Er hatte die ganzen Gebote gekannt. Er hatte genau gewusst, wie diese Beschneidung funktioniert, was dahinter steckt. Aber er hat auch verstanden, wie das Christliche, diese Befreiung in Jesus Christus funktioniert. Und sie haben gemerkt, sie werden sich da einfach nicht einig. Also gehen sie hinauf nach Jerusalem. Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Also, ihr könnt euch ja vorstellen, also die etwas den Hintergrund kennen, die Pharisäer, die wachen natürlich jetzt plötzlich auf und sagen, ja, genau so ist es. Die haben ja recht, man muss sich beschneiden lassen, man muss das Gebot Mose befolgen. Das Gebot Mose befolgen sind 613 Gebote. Autsch. Also auch da, sie kommen nach Jerusalem und gleich kommen diese Pharisäer um die Ecke gerannt und nehmen sie gleich wieder mit hinein und sagen, ja, ihr müsst euch beschneiden lassen. Also es wird echt spannend. Merkt ihr das? Es wird richtig spannend, da baut sich richtig was auf. Auf der einen Seite Gnade, auf der anderen Seite, ihr müsst die Opfer einhalten, ihr müsst die Beschneidung einhalten, ihr müsst die Gebote alle einhalten. Vers 6, jetzt geht es weiter, in die nächste Instanz sozusagen. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Jetzt geht es also sozusagen eine Instanz höher. Gerade eben war noch so der Disput mit den Jungen, mit den jungen Leuten, mit diesen Leuten aus Judäa. Dann ging es nach Jerusalem mit den Pharisäern, mit den Gesetzesgelehrten, die gesagt haben, ja, ihr müsst euch beschneiden lassen und die Gebote einhalten. Aber jetzt geht es in die nächste Instanz zu den Aposteln. Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Ich habe, glaube ich, einen Vers hier meine Unterlagen übersprungen. Genau. Vers 7. Als sie aber viel Wort wechseln, lass meinen Text da, Tobias. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Paulus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Das ist jetzt schon krass, jetzt steht plötzlich Petrus auf und sagt, Moment mal Leute, Moment. Ich habe das Gleiche auch erlebt. Er war vor 4 Kapiteln noch in Caesarea und erlebt, wie die Menschen dort, die Römer und die ganzen Sklaven, plötzlich zum Glauben kommen, weil sie das Wort Gottes hören. Und weil sie plötzlich verstehen, hey, da ist Rettung, da ist Licht. Da kommen die ganzen Menschen in Caesarea, in diesem Haus des Hauptmanns, kommen plötzlich zum Glauben. Und Petrus sagt, hey, ich habe das erlebt, Leute, Moment, ich habe das erlebt. Und die waren alle nicht beschnitten, das waren Römer. Die waren nicht beschnitten. Und ich habe erlebt, wie der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Ich habe erlebt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Dann sagt er im Vers 10, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Er spricht also von einem Joch. Er sagt also, ihr Pharisäer, ihr Gesetzestreuen, Gesetzeslehrer, ihr wollt also jetzt auf die ganzen Leute, die jetzt zum Glauben an Christus kommen, ihr wollt ihnen jetzt ein Joch auflegen, eine Last auflegen, die nicht mal unsere Vorväter tragen konnten. Ich habe ja gerade gesagt, es sind 613 Gebote, die das Alte Testament eigentlich kennt. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die alle einhalten kann. Und die haben die wirklich dann zu einer Perfektion erheben wollen, die Pharisäer. Aber es ist so eine große Last. Und Petrus sagt, wollt ihr echt dieses Joch ihnen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, auf den Nacken legen, ernsthaft? Und Petrus galt als jemand dort in Jerusalem. Vers 12. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatten. Ich wäre da gern dabei gewesen. Ich wäre genauso wie jetzt, genauso still wie ihr jetzt gerade eben seid, ist es plötzlich geworden. Gerade eben noch ganz hitzige Diskussionen. Die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten, vielleicht waren ein paar Sadduzäer dabei. Und die aus Judäa, die da runtergingen nach Antiochia. Paulus, Barnabas, die Ältesten. Und er sagt das und plötzlich ist Stille im Raum. Da wäre ich echt gern dabei gewesen. Und du merkst plötzlich, wie die Zahnräder losgehen im Kopf, wo sie darüber nachdenken. Hey, Moment mal, stimmt ja. Die haben zu denen gepredigt und der Heilige Geist kam auf sie, sichtbar. Und die waren nicht beschnitten, die waren nicht getauft, gar nichts. Und sie waren errettet. Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer, ihr Brüder, hört zu. Es ist übrigens krass, dass Jakobus aufsteht. Er war der Halbbruder von Jesus. Und wir wissen, dass er am Anfang zu Jesu Zeiten noch nicht an seinen Bruder als Messias, als Gesalbten geglaubt hat, erst später. Und er war jetzt plötzlich jemand, der in Jerusalem, in dieser Gemeinde in Jerusalem, sich immer mehr zum Leiter entwickelt hatte. Und übrigens war Jakobus auch ein hingegebener Beter, der wirklich auch bekannt war als jemand, der so viel auf den Knien war, dass er auch Kamelknie genannt wurde. Also er musste wirklich dann irgendwelche so Verformungen gehabt haben. Er war wirklich ein hingegebener Beter. Und er steht plötzlich auf. Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies alles tut. Jakobus bezieht sich auf eine Prophezeiung von Amos. Die findet ihre Erfüllung im tausendjährigen Reich. Aber man sieht bereits jetzt, dass die teilweise Erfüllung bereits jetzt schon unter ihnen stattfindet, sichtbar. Und er sagt nicht, diese Worte erfüllen sich, wie Amos gesagt hat. Er sagt, sie stimmen überein mit den Worten Amos. Also da auch wieder in Bezug aufs Alte Testament. Und im Vers 18 sagt er dann, Gott sind all seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, von Erstickten und von Blut zu enthalten. Ich war ja jetzt auf dem Leiterwochenende und Ich habe mir so ausgemalt, wenn wir jetzt einen Disput hätten und es wäre irgendwie ein heikles Thema in unserer Mitte und plötzlich wird einer aus unserer Runde aufstehen und sagen, okay, und ich urteile jetzt, dass wir das und das und das machen. Dann würde wahrscheinlich ein Streit der Entrüstung durch die ganze Meute gehen und alle würden sagen, nein, wieso er, warum habe ich nichts zu sagen und so. Da war das wirklich so, dass Jakobus aufsteht und sagt, hey, ich urteile das jetzt. Nur diese vier Dinge, kein Götzendienst, keine Unzucht, kein Blut und kein Ersticktes. Fand ich schon spannend irgendwo, dass er dann plötzlich aufsteht und das dann so klar hinlegt und dass jetzt auch in der Bibel steht, du darfst kein Blut mehr essen. Also du musst überlegen, dein nächstes Steak muss gut durch sein und als Vegetarier bin ich sowieso gut raus. Da habe ich das Problem sowieso nicht. Aber ich fand das einfach spannend, das einfach mal so zu lesen. Da steht plötzlich einer auf und sagt, so machen wir das Ganze jetzt. Okay, jetzt haben wir also mal dieses, es nennt sich Konzil zu Jerusalem angeguckt. Das heißt, wie haben eigentlich die Apostel damals, wie sind die mit diesem Thema und der Beschneidung umgegangen? Es ging ja wirklich auch darum, müssen der Gnade noch Werke angeheftet werden oder reicht die Gnade alleine aus? Und sie haben gesagt, nein, es braucht wirklich gar nichts mehr, es ist alles gut. Und diese Formel sozusagen, das von Götzendienst, von Unzucht, von Blut und Erstickten zu enthalten, das ist, wie sich eigentlich alle Ausleger eigentlich einig sind, bezieht sich auf die Juden, die danach dann auch zum Christentum überwechseln wollen, weil für die Juden war es einfach undenkbar, diese Dinge zu tun. Und da hat er einfach in seiner Weisheit immer festgelegt, hey, von dem wollen wir uns enthalten, wir wollen auch die anderen noch gewinnen, denn Gott hat die Scheidewand niedergerissen zwischen Juden und uns. Er hat uns jetzt vereint in Christus. Ist das so cool, oder? Könnte ich mich immer darüber freuen, wenn ich sehe, was Gott tut und was er in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ja jetzt nicht ein theologischer Lehrbrief, aber in der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Gemeinde nach Jesus, nachdem Jesus die Gemeinde sozusagen Opfer gebracht hat, wie der Heilige Geist die Gemeinde gegründet hat und wie die Gemeinde sich entwickelt hat und zugenommen hat und in Dynamik und Kraft aufgenommen hat unter der Einwirkung des Heiligen Geistes. Okay. Jetzt haben wir da mal diese Bibelstelle angeguckt. Und da gibt es wahrscheinlich noch einiges drüber zu sagen, aber mir geht es jetzt nur darum, mal zu gucken, okay, wie haben die jetzt das Problem eigentlich angepackt? Und dann ist für uns natürlich auch interessant, was bedeutet das jetzt für uns hier in der City Chapel, für euch Besucher, für uns Mitarbeiter, für die Leiter am Wochenende? Wie gehen wir um, wenn wir so eine Situation, vielleicht ist es nicht gerade Beschneidung, aber vielleicht eine andere Situation in der Gemeinde, im Team, im Hauskreis haben, wie gehen wir damit eigentlich um? Und dann möchte ich da einfach nochmal drauf zurückkommen auf diese Apostelgeschichte und einfach drei Impulse. Ich dachte, das ist einfach so schön, drei in der Predigt mit drei Punkten, das passt wunderbar. Drei Punkte einfach für uns zu mitnehmen, die kannst du auch leicht merken, drei Punkte. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht seid ihr jetzt nicht ganz so vertraut mit der Apostelgeschichte, ich mache es wie Jesus auch. Jesus hat irgendwie geguckt, Mensch, was gibt es denn hier irgendwo? Ach, da gibt es einen Weinstock, dann kann ich das als Anschauungsbeispiel nehmen. Dann dachte ich, was gibt es denn bei uns? Ach, VfB hat gewonnen, jetzt kommt ein Run. Dachte ich, ich nehme ein Fußballspiel als Beispiel. Jetzt werde ich euch auch fragen, Fußballspiel, Apostelgeschichte, was? What? Ihr werdet sehen. Und ich muss eins bekennen, ich bin, was Fußball, jeder, der mich länger als einen Tag kennt, weiß, dass ich von Fußball keine Ahnung habe und null Interesse. Sorry für euch VfB-Fans, Fußball. Ich muss gerade daran denken, vor vielen, vielen Jahren war eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ich weiß es gar nicht. Und meine Frau und ich sitzen ganz gechillt zu Hause, haben gerade gespielt oder einen Film geguckt, ich weiß es nicht. Plötzlich geht so ein Schrei durch die ganze Nachbarschaft und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Was ist denn passiert? Claudi, greifen die Russen an oder was? Da hat gerade Deutschland ein richtiges Endspiel gehabt und ein Tor geschossen und ich so, oh, okay, also so einer bin ich, okay? Aber selbst zu mir hat sich durchgesprochen, dass es beim Fußball ein paar Punkte gibt, die man wissen sollte. Das habe selbst ich jetzt irgendwann mal kapiert. Ich bin schon viele Jahre, 28 Jahre alt, habe ich das auch immer mal mitgekriegt. So, also stellen wir uns mal vor, unsere Lieblingsmannschaft, also auf B. Also wichtiges Fußballspiel, okay, es geht um alles, ganz wichtiges Spiel. VfB und Mannschaft X. Stellen wir uns vor, Mannschaft X stellt sich ganz normal auf. Ja, Torwart, Trainer, Co-Trainer, Stürmer, Libero, Mannschaftskapitän, Verteidiger, Mittelfeld, all das. Hey, ich kenne doch ein paar Sachen, gell? Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass unsere Mannschaft VfB was ganz anderes macht. Plötzlich sagen Leute, hey, ich will Torwart werden. Dann sagt er, ich bin der Torwart. Hey, komm, wir sind beide Torwart. Und nächstes sagt sich, ah, dann will ich aber auch dabei sein. Und plötzlich ist ein ganzer Pulk im Tor drin. 11 Leute. Und der Trainer überlegt sich auch noch, ob er reinrennen soll. Ja, stellt euch das mal vor. Da wird nie ein Tor fallen, nie. Da wird kein Ball durchkommen. Das wird alles vollgestopft mit Spielern und Mittelfeld und Trainer. Aber es wird auch nie ein Tor geschossen werden. Und das Spiel war irgendwie komisch. Oder stellt euch vor, jeder will Stürmer sein. Plötzlich stehen alle vorne auf der Mittellinie und so und alle wollen gleich so, yeah. Vielleicht schießen die wirklich ein paar Tore. Aber du brauchst nur mal hier kurz einen Ball hier so heben und dann ist das Tor drin. Ist auch komisch. Passt auch irgendwie nicht so richtig. Und da habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist doch beim Fußball wichtig, dass jeder weiß, wo er stehen muss, dass jeder seinen Platz kennen muss auf dem Spielfeld. Der Trainer weiß, wo er sitzt. Der Mittelfeldspieler, der Libero weiß es, der Mannschaftskapitän weiß, dass er jetzt kurz sagen darf, hey, geh nach vorne, hey, pass rüber, zack. Jeder kennt seinen Platz. Und wenn du in Apostelgeschichte reinguckst, in dieses Konzil, da haben sie es im Prinzip genauso gemacht. Ich habe da mal gedacht, ich gucke mal in den Galaterbrief rein, denn der Galaterbrief im Kapitel 2 ist ein Blick von Paulus her zu diesem Konzil in Jerusalem. Und er schreibt im Galaterbrief Kapitel 2, 9, ich lese das vor, du brauchst nicht nachgucken. Da schreibt Paulus, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen galten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Also da klingt jetzt plötzlich was an. Paulus war ja schon als Evangelist tätig überall, aber er sagt, es ist sein eigener Mund, er sagt, die gelten als Säulen. Und da ist mir plötzlich klar geworden, bei diesem Konzil von Jerusalem, da gibt es ganz klare Hierarchien. Und da gibt es auch die Wahrnehmung von Hierarchien. Paulus weiß also, als er noch in Antiochia ist, er weiß also, ich gehe jetzt zu diesem Konzil, ich gehe zu diesen drei Säulen, weil die Autorität sind. Die sind meine Autorität und die frage ich jetzt. Also halten wir mal fest, beim Fußballspiel und beim Konzil, da gibt es Hierarchien und jeder kennt seinen Platz und jeder weiß, okay, er steht über mir, okay, und zu dem gehe ich, wenn ich Rat brauche, wenn ich eine Weisung brauche, wenn ich eine Entscheidung brauche. In der Chapel ist es auch so, und mir kam irgendwie heute Morgen, ich bin etwas früher aufgewacht, so, und dann habe ich noch überlegt, okay, muss noch irgendwas in meiner Predigt noch irgendwie ändern. Ich weiß, es ist etwas später, aber manchmal sind die letzten Gedanken die besten. Da habe ich mich irgendwie so gefühlt, wie so ein Tellerwäscher zum Millionärmann. Da dachte ich irgendwo, ich bin als Heide in die Chapel reingekommen, 2006, ich dachte, Jakobus wäre ein König aus dem Alten Testament und ich dachte, es gibt nur ein Evangelium, plötzlich gibt es 4. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich komme also in die Chapel reingestolpert, ohne irgendwie Vorahnung, was an manchen Stellen auch gut war. Denn manchmal bringst du Ballast von anderen Kirchen mit, wo du denkst, hey, oh, jetzt hänge ich da fest und komme nicht weiter. Also bin ich einfach ganz wie ein weißes Blatt Papier in die Gemeinde reingekommen. Und dann habe ich einfach mal gelernt, so am Anfang bist du einfach nur da. Fühlst dich wohl, jeder kennt dich, weil jeder weiß, du bist auf der Straße angesprochen worden, du bist der erste Mensch, der sich in der City Chapel bekehrt hat, hurra! Wir haben keinen gekannt, war auch mal spannend, so viele neue Leute zu sehen, an die wir mussten ungefähr 112 Mal mussten erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind, weil es jeder wissen wollte, war echt cool. Dann irgendwann kam dann so ein Hauskreis, da waren wir erst im Hauskreis drin und dann sind wir Leiter geworden vom Hauskreis, dann bin ich Diakon geworden und dann irgendwann Ältester und dann kann ich wirklich von allen Seiten her ich war überall im Spiel schon mit drin. Also wirklich im ganzen Spielfeld, wenn wir es mal übertragen wieder, ich war überall schon mit drin. Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass es gut ist für uns, egal ob City Chapel oder woanders, dass wir unsere Position kennen, dass wir wissen, wo wir sind. Dass wir wissen, okay, der Mannschaftskapitän sagt mir einfach jetzt was und er weiß, was er tut und ich vertraue darauf, dass er das Richtige tut. Und wenn einer denn das Ganze leitet, in die Hand nimmt und Anweisungen gibt und die anderen kümmert sich drum, dann können wir zusammenarbeiten, dann funktioniert das Ganze. Wenn wir aber uns durcheinander würfeln und denken, okay, ich bin jetzt plötzlich Mannschaftskapitän, ich gebe jetzt Anweisungen, andere gibt Anweisungen, dann hakt das fürchterlich. Und ich denke, dass ganz, ganz viele Dinge in den Hauskreisen und Teams, ganz, ganz viele Dinge einfach strapaziert werden, weil wir einfach damit unsere Rolle vielleicht nicht einverstanden sind, weil es für uns nicht passt oder weil wir einfach an der falschen Stelle sind. Und da wünsche ich mir so für uns. Ich wünsche mir wirklich für uns. Und ich spreche auch zu mir selber, ihr Lieben, ehrlich. Ich musste auch ab und zu mal drauf gucken, okay, wo bin ich eigentlich gerade in dem ganzen Spielfeld, wo stehe ich gerade? Ich muss immer wieder mal gucken, bin ich noch am richtigen Platz? Oder muss ich vielleicht irgendwo anders hin? Muss ich vielleicht in der Verteidigung runter? Ich wünsche mir so, dass wir das lernen, dass wir einfach gucken, okay, dass wir darum ringen, wo ist unser Platz im Spielfeld und darum auch im Gebet ringen. Impuls 2, Spielregeln. Wenn du im Spielfeld natürlich da eine Hand spielst und dann mit dem Ball und Arm in ein Tor reinrennt und den kann keiner mehr aufhalten, ist natürlich auch doof. Das heißt, es muss Regeln geben. Es gibt viele Regeln, ja, viel mehr als ich mir vorstellen kann im Fußballspiel, mit Handspiel, mit Foulspiel, Strafraum und 5 Meter, glaube ich, gibt es auch irgendwie einen Raum oder keine Ahnung. 11 Meter, Strafraum. Ihr wisst das alles viel besser, wahrscheinlich sogar die Frauen als ich, aber es ist auch egal, sei es drum, ich gönn's euch. Es gibt Regeln. Und wenn ich im Konzil reingucke, in Jerusalem, gibt es im Prinzip auch ganz klare Regeln. Die Regeln, die damals im Konzil geltend waren, auf die sich alle gestützt haben, waren im Prinzip das Alte Testament. Die Pharisäer haben gesagt, wir müssen das Alte Testament so auslegen und so übertragen, 1:1. Und die anderen haben sich berufen auf die Prophezeiungen im Alten Testament, die sich auf die Erlösung, auf die Freiheit für Juden und Heiden im Neuen Testament beziehen und haben die dann benutzt. Das heißt, auch sie mussten sich auf Regeln stützen und diese dann letztendlich in Kraft treten lassen, diese letztendlich umsetzen für die jeweilige Zeit. In dem Fall war es dann das Konzil, wo sie gesagt haben, okay, wir haben die Regeln im Alten Testament, die Gott uns gegeben hat in seiner Weisheit, was machen wir jetzt damit? Und wir müssen uns auch klar darüber sein, dass die ganzen wichtigen Briefe noch nicht geschrieben waren. Es gab keinen Römerbrief, es gab keinen Hebräerbrief, es gab keinen Galater- oder Epheserbrief. Die wurden alle später geschrieben, Timotheus. Das heißt, die ganzen Regeln waren so noch nicht festgehalten. Die sind aber da in der Zeit entstanden, wo sie einfach gesagt haben, so müssen die Regeln jetzt angewandt werden. Und so teilen wir diese Regeln auch den Gemeinden mit, die in Galatien sind, in Ephesus sind, wo auch immer, in Rom. Okay, also auch da sind die Spielregeln, die Regeln des Alten Testaments angewandt auf die jeweilige Zeit und für uns heute unsere Regeln. Wenn wir mal in die City Chapel reingucken, hey, wir haben heute die ganzen Briefe. Wir haben heute das, was Paulus genommen hat, er als Theologe, und hat gesagt, so ist es. Guck mal, das ist das Alte Testament und so wird es angewandt. Das ist das, was Gott eigentlich will. Und das sind unsere Spielregeln. Und ich wünsche mir, dass wir in der City Chapel auch es lernen, zusammenzuspielen mit den Spielregeln der Bibel. Und ihr Lieben, hier was mir manchmal das Herz wirklich schwer macht. Ich erlebe immer wieder Menschen, mit denen ich spreche, dass sie versuchen, die Regeln zu beugen und zu biegen. Ich habe mal eine Andacht gehört von, das war so ein Pastor, ein amerikanischer, der berichtet hat, wie er eigentlich predigen wollte und gemerkt hat, von Woche zu Woche fällt ihm das Predigen schwerer. Er kam irgendwann an einen Punkt, wo er gedacht hat, ich kann bald nicht mehr predigen, weil es kostet mich so viel Kraft. Ich kann bald nicht mehr predigen. Ich muss bald meinen Beruf an den Nagel hängen, muss irgendwas anderes machen. Er hat sich dann einem anderen Pastor anvertraut in der Seelsorge. Und der war ein älterer Mann, ein sehr gelehrter Mann, ein weiser Mann. Der hat sich alles berichten lassen, was ihn gerade so umtreibt, was ihm gerade schwerfällt. Und irgendwann sagt dieser weise ältere Pastor, hör mal, danke für deinen Bericht. Was mir auffällt ist, du versuchst, das Wort Gottes so zu verbiegen und zu beugen, dass es zu der Aussage passt, die du treffen möchtest für deine Gemeinde, für dich, für dein Leben. Aber eigentlich sollte das Wort Gottes die Autorität und die Vollmacht haben, dich zu verändern und deine Gemeinde zu verändern. Und er fühlt sich plötzlich überführt. Und ihm wird plötzlich klar, ja, ich habe die ganze Zeit das Wort Gottes irgendwo verbogen und versucht anzupassen, damit ich es mir bequem machen kann, damit ich es den Menschen meiner Gemeinde bequem machen kann. Ihr Lieben, ich habe ich habe mich mit Leitern unterhalten und habe ihnen ein bisschen erzählt, wo ich gerade in Gesprächen bin, wo es gerade schwierig wird in Gemeinden, wo theologische Fragen da sind und die Menschen einfach suchen, okay, aber es ist doch so und so muss ich das sehen und so. Und es kostet so viel Kraft. Und da wünsche ich mir für uns alle, dass wir ganz fest im Wort Gottes gegründet sind, dass wir darin forschen und graben und nicht aufhören zu studieren und zu fragen, hey, wie ist es denn eigentlich? Und das mache ich übrigens auch. Ich denke ganz sicher nicht, ich bin der Letzte, der denkt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich setze mich immer wieder hin und frage, Mensch, wie ist es denn da? Auch Bibelverse, die ich gut kenne, ich will wissen, was hat der Verfasser des Wortes, des uns geoffenbarten Wortes der Bibel, uns zu sagen? Wenn ich eine Textstelle nehme, was will der Verfasser, was will Gott mir in seinem Wort sagen, was will er mir offenbaren, was bedeutet das konkret in der Anwendung für mich, für meinen Dienst, für mein Leben, für meine Ehe? Darum geht's. Und es ist wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für dich, darin sich zu üben, darin zu forschen und im Gebet zu ringen und sagen, Vater, dein Wort steht hier, was bedeutet das für mich? Ich verstehe es nicht, erklär es mir, hilf mir. Lasst uns die Regeln, das Wort, die Bibel nicht biegen, nicht beugen, nicht zu unserem Lebensstil umkrempeln, sondern lasst uns in dem Wort forschen. Lasst es lebendig werden in uns. Lasst das Wort uns, auch ich spreche auch zu mir selber, lasst das Wort mich überführen, wo ich falsch liege. Und ich muss manchmal auch wirklich sagen, okay, das habe ich jetzt falsch verstanden, da muss ich nochmal drüber gehen über die Bücher. Lasst uns das gemeinsam machen, dass nicht die Aufgabe für jemanden ist, der vorne steht, sondern dass jeder einzelne im Hauskreis sagt, hey, ich habe darin gelesen, ich habe eine Frage, wie sieht es da aus? Ich möchte wissen, was die Wahrheit ist hinter diesem Bibelvers. Wie verstehst du das? Ich wünsche mir, dass wir uns da einig sind, dass wir einfach sagen, hurra, ja genau, lass uns die Bibel so sehen, wie sie ist und richtig anwenden und damit arbeiten. Im Kolosser 3,16 heißt, lasst die Bibel, das Wort Gottes täglich unter euch wohnen, leben. Das ist auch ein schönes Bild. Weiter Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. Das habt ihr auf eure Handys, auf eure Tablets, in euren Handtaschen, groß, klein, in verschiedenen Übersetzungen. Das gebraucht täglich und lest darin, forscht darin. Also Punkt 1, die richtige Aufstellung im Team. Punkt 2, lasst uns in den Regeln forschen und sie richtig anwenden in der Bibel. Punkt 3, Teamgeist. Teamgeist beim Fußball. Du kannst richtig aufgestellt sein, du kannst die Regeln besser kennen als der Schiedsrichter, aber wenn der Teamgeist im Boden ist, dann verliert sogar der VfB. Dann geht gar nichts mehr. Aber Menschen, die auf dem Feld stehen, die motiviert sind und wenn ringsum die Zuschauer noch brüllen, VfB, VfB, wenn da das zusammenkommt, dann sind die Menschen plötzlich motiviert, die auf dem Spielfeld stehen und dann geht es gegen die andere Mannschaft X. Und dann passiert das, was der VfB jetzt geschafft hat, wieder ein Sieg. Teamgeist. Gucken wir mal auf die Apostelgeschichte im Konzil, was da passiert ist. Ich habe euch ja schon gesagt, es ist eine coole Sache, dass plötzlich Jakobus aufsteht und sagt, ich urteile aber, dass wir nicht diesen Menschen eine andere Last auferlegen, die schon unsere Väter nicht tragen konnten, sondern das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Ich glaube nicht, dass Petrus aufsteht und sagt, Moment mal, ich bin auch Zeuge, dass in Caesarea beim Hauptmann der Heilige Geist kam, die Menschen waren errettet, sie haben den Heiligen Geist erhalten. Ich glaube nicht, dass es Zufall war, dass Jakobus aufsteht und sagt, hey, ich urteile das. Ich glaube, dass das alles im Konzil unter der Führung und der Leitung des Heiligen Geistes geschehen ist. Und tatsächlich im Vers 28 heißt es dann, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen. Also da kommt tatsächlich dann der Heilige Geist ins Spiel. In dieser Situation, sie waren richtig aufgestellt mit Hierarchien, sie hatten die Spielregeln, die Anwendung der Schriften und der Heilige Geist hat ihnen aufgeschlüsselt, Wie müsst ihr das genau jetzt umsetzen? Das war ein prophetischer Akt, das war ein prophetisches Reden, damit diese ganzen Apostel, die Jünger, wussten, wie gehen sie mit diesem wichtigen Thema um. Der Heilige Geist hat hier geredet, und zwar laut geredet. Im Galaterbrief 2,4 schreibt Paulus noch, und das ist für mich auch nochmal ein Indiz, dass das der Heilige Geist war, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hineingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen konnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Die haben also gemerkt, okay, es sind falsche Brüder, die da kommen, und deshalb sind sie hoch zum Konzil in Jerusalem. Ihr Lieben, auch in der City Chapel, ich wünsche mir so, dass der Heilige Geist bei uns mehr mitreden muss. Wir sind jetzt keine Pfingstgemeinde und nicht mal eine charismatische Gemeinde. Wir sind immer ganz entspannt in der Mitte drin. Finde ich gut, da fühlen sich viele Menschen wohl. Aber wir werden definitiv damit rechnen, dass der Heilige Geist in unsere Dienste, in unseren Beruf, in unser Leben reinreden muss. Definitiv. Und er tut es auch sehr, sehr oft. Mir ist ein Beispiel eingefallen, es ist vor vielen Jahren passiert, da war eine junge Frau bei uns zu Hause und sie hatte eine Prüfung anstehen, es war Donnerstagabends, irgendwann um kurz nach 10 sogar, und sie hat ihr Leid geklagt, hey, ich habe zu wenig gelernt, es tut mir leid, ich weiß ja, ich soll fleißig sein und ich habe zu wenig gelernt, es tut mir leid und ich muss gleich heute Abend wieder ran an die Bücher und nochmal drüber gehen und gucken und so, aber ich habe echt Mühe, ich schlafe nicht mehr und ich habe so ein Ziehen im linken Arm und so. Und da ist plötzlich immer was wach geworden. Es war plötzlich wie aus dem Nirgendwoher, boom. Und ich sage zu ihr, hör mal, ich verbiete dir jetzt heute Abend noch zu lernen. Morgen lernst du wieder, am Freitag, und am Wochenende hast du frei und du kommst in den Gottesdienst und wir beten im Gottesdienst nochmal für dich. Und am Montag lernst du nochmal, am Dienstag machst du deine Prüfung. Wir beten für dich, wir tragen die durch, aber mir ist deine Gesundheit wichtiger, als dass du dich jetzt kaputt machst. Und sie sagt dann so ganz kleinen Leuten, ja okay, ich mach das. Wir haben noch für sie gebetet, wir haben sie geschickt in ihr Studium rein. Am Sonntag kam sie mit ihrer Mutter sogar, wir haben für sie gebetet. Am Montag hat sie nochmal gelernt. Und am Dienstag, ich habe mir irgendwie gedacht so, du Wahnsinniger, du Freak, das hast du echt der Frau gesagt, sie soll nichts mehr lernen. Aber in dem Moment war das so ganz klar. Sag zu ihr, sie soll nicht mehr lernen, bis auf die zwei Tage. Sage ihr das genau so. Mein Dienstag war zäh. Ich habe mir überlegt, okay, was geschieht heute Abend? Ich habe sie gleich angerufen. Sie war noch im Fahrzeug, zurück von der Prüfung. Und sie war ganz außer Atem. Da dachte ich, es kann gut oder schlecht sein. Und dann stellt sie das Auto ab und sagt sie, ach Gerd, oh. Sag ich, hey, wie ist es gelaufen? Ich kriege bald einen Herzinfarkt. Dann sagt sie, du, es waren 12 Themen, die hätten drankommen können. 2 wurden abgefragt. Und es waren genau die 2 Themen, die ich gut beherrscht habe. Genau die 2 sind drangekommen. Und dann war noch eine Zusatzprüfung und bei der habe ich sogar ein Praktikum gemacht. Da kann ich mich richtig gut aus. Ich weiß die Note nicht, aber es ist richtig gut gelaufen. Also ich habe keine Ahnung von Wahrscheinlichkeitsberechnungen, aber dass von 12 genau die 2 drankommen und dann plus als Zusatzjoker nochmal diese eine Prüfung, wo sie eh schon ein Praktikum gemacht hatte, ist echt grandios. Glaubt ihr, da bin ich jetzt stolz drauf? Das war der Herr, der durch den Heiligen Geist in mir den Impuls gegeben hat, sag jetzt zu ihr, sie soll da nicht mehr lernen und da nicht mehr lernen und da nochmal ein bisschen lernen und da beten wir nochmal für sie. Das ist das, wie ich mir vorstelle. Und bitte, Kinder, macht das nicht zu Hause, okay? Es soll keine Entschuldigung sein, zu sagen, okay, jetzt lernt der Gerd, hat er gesagt, ich kann noch beten, dann passt das alles, dann brauche ich nicht zu lernen und der Herr macht das ja alles und dann sagt man dann, was ich lernen muss und so. Nein. Es war ein Notfall, ihr Lieben. Sie hat gesagt, hey, ich habe echt verdusselt, es tut mir leid, ich habe es echt nicht richtig abschätzen können. Und es ist, der Herr hat sich echt erbarmt, hat echt durch mich dann nochmal Impuls gegeben und hat so genau gepasst, es hätte nicht besser laufen können. Ich will euch eigentlich nur Mut machen, dass ihr, egal wo ihr steht, ob es jetzt vor eurer Ehen ist oder vor eure Dienste, vor eure Hauskreise, übrigens auch betet auch für uns Älteste, bitte betet auch für uns. Betet für die Gemeinschaft, für das Together in der City Chapel, dass wir unter der Einwirkung des Heiligen Geistes das Richtige tun. Nicht, dass immer eine City Chapel irgendwie auf dem Sockel steht und wir sind immer die größte Gemeinde in Deutschland. Nein, sondern dass hier Gott sich wohlfühlt und sagt, hier darf ich gerne Menschen herbringen, hier kommen Menschen zum Glauben, hier werden Menschen neu geboren, hier werden Menschen befreit, hier werden Menschen zugerüstet, damit sie Lichter sein können in der Dunkelheit der Welt draußen. Das wünsche ich mir und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Epheser 5,18 lässt sich jetzt nicht vor, könnt ihr zu Hause machen. Da steht nochmal drin, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Da gibt Paulus nochmal eine ganz praktische IKEA-Anleitung, wie man dann den Heiligen Geist kriegen kann. Lest euch mal durch, Epheser 5 zu Hause. Da gibt er uns einfach nochmal einen Puls, wo er sagt, das ist einfach wichtig. Und ich will einfach nochmal schließen und einfach sagen, hey Leute, das sind die drei Punkte, die mir einfach wichtig waren, wo ich dieses Konzil in Jerusalem immer wieder so in meinem Hinterkopf hatte und gedacht habe, Mensch, das sind die Punkte eigentlich, die für uns sind als Gemeinde, als Together, dass wir zusammen wirken können, so essentiell, so wichtig sind. Dass wir nicht irgendwelche Leute sind, die nachher anderen in den Kaugummi ins Haar kleben, dass wir nicht anders sind, die anderen ins Schienbein treten. Und bitte, das ist jetzt vielleicht auch eine Auflösung bei diesem Fußballspiel, wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich denke, okay, wir spielen gegen Leute in unserer eigenen Kirche. Wie oft ertappe ich mich dabei und denke, ich bin das gute Team, ich bin der VfB und nebendran spielt auch eine andere Stuttgarter Mannschaft, vielleicht sogar im gleichen Team und ich muss die jetzt besiegen. Wisst ihr, was ich irgendwann gemerkt habe in diesem Szenario, in diesem Fußballspiel? Die andere Mannschaft, die Mannschaft X, gegen die wir eigentlich jeden Tag kämpfen, sind nicht die Leute in eurem Team. Ist nicht euer Leiter, euer Co-Leiter, ist nicht euer Diakone und nicht euer Ältester. Der, gegen die ihr kämpfen und siegen müsst, sind die Mächte und Gewalten, von denen Paulus im Epheserbrief 6 schreibt. Gegen die müssen wir spielen und siegen. Also, ihr habt ja auch drei Finger. Lasst uns richtig aufstellen. Lasst uns darum ringen, wo unser Platz ist. Wo sind deine Gaben? Wo passt du rein? Wenn du jemanden über dir hast, ordne dich unter. Wenn du ein Leiter bist, dann tu es in Weisheit und aus Gnade und aus Liebe heraus, um nicht die Leute bei dir anzutreiben, sondern als jemand, der vollmächtig in Liebe handelt. Befolgt die Regeln. Wir haben das Wort. Jeder trägt sie auf seinem Handy mit sich rum, hoffe ich doch. Jeder trägt sie mit sich rum. Lass uns diese Regeln nicht beugen, dass Hauskreise dran zerstört werden, dass Teams drunter leiden, dass Menschen sich entzweien, dass wir uns gegenseitig stressen. Lasst uns das Wort richtig verstehen und nicht zu unserem Vorteil auslegen, sondern so, wie es der Vater in seiner Weisheit für uns vorgesehen hat. Lasst uns auch darum ringen, dass wir das Wort richtig auslegen. Und drittens, lasst uns fest damit rechnen und darum ringen, dass der Heilige Geist in unser Leben reinreden darf und unseren Dienst, unsere Ehen verändern darf, euren Beruf verändern darf, dass ihr nicht müde und abgekämpft seid, sondern erfrischt seid. Und tüchtig auch in Gottes Reich auf der Erde mitzuarbeiten. Together heißt, wir machen das gemeinsam unter diesen drei Aspekten. Wir werden nachher vorne stehen und beten für euch, wenn ihr als irgendwie sagt, hey Mann, das tut jetzt echt weh und ich habe mich echt angesprochen, angegriffen gefühlt oder ich möchte was loswerden oder ich möchte ein besserer Leiter werden, ich möchte vielleicht einen Durchbruch erleben. Wir stehen hier vorne und wir beten für euch. Dann kommt nach vorne. Es guckt euch keiner drum anderer wegen. Ich mag jetzt einfach noch kurz für uns alle beten. Und dann lasst uns einfach Gott nochmal anbeten und ihn preisen. Er, der uns als Team zusammengestellt hat. Er, der uns sein Wort gegeben hat. Er, der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Lass ihn nochmal anbeten und ihn preisen. Vater, du hast es verdient, dass wir dich anbeten und preisen, Herr. Du hast uns diesen Sieg geschenkt, Herr. Du hast also auf Golgatha vor 2000 Jahren diesen Sieg gegen die anderen Mächte bereits in die Hand gelegt, Herr. Du hast gesagt, wir haben Vollmacht und Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über jede Macht des Feindes, Herr. Wir leben in deinem Sieg, Herr. Wir leben in der Kraft deiner Auferstehung. Und du hast uns als Team zusammengestellt. Danke dafür, Herr. Du hast uns dein Wort gegeben. Danke dafür, Herr. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Herr, ich preise dich dafür. Und so wollen wir in deiner Hand in dieses Wochenende reingehen, diesen Sonntag reingehen, aber auch darüber hinaus in die Woche reingehen, mit unseren Familien, Ehepartnern, Partnern, mit den Leuten aus unseren Teams und Hauskreisen und together leben, Herr, unter deiner Hand. Amen.